Das ist der Pressestunden-Podcast. Ich bin Claudia Dannhauser aus der Zeit im Bild Innenpolitik. Gemeinsam mit meinem Kollegen Christian Nusser, Chefredakteur der Tageszeitung Heute, befragen wir heute Wiens Landeshauptmann und Bürgermeister Michael Ludwig. Großteils natürlich zu Corona-Themen, aber nicht nur. Auch die Asyldebatte wird uns beschäftigen. Wir sitzen hier in einem großen Studio an einem größeren Tisch und wir sind alle vor der Sendung negativ, Gott sei Dank, auf Corona getestet worden. Also es steht einer spannenden Diskussionsrunde heute nichts im Wege. Herr Bürgermeister, Sie waren vor 2 Wochen bei der Pressekonferenz der Regierung dabei, als es um die Verlängerung des Lockdowns ging. Da haben Sie gesagt, Sie wollen niemanden in die Augen schauen, der wegen einer politischen Fehlentscheidung krank wird oder einen Verwandten verliert. Und deswegen tragen Sie einen Lockdown weiter mit. Jetzt haben sich die Zahlen nicht wirklich geändert. Was hat man denn da morgen zu erwarten? Kann man da wirklich weitere Schritte zur Öffnung setzen?
Ja, wir haben uns die Entscheidung vor 2 Wochen nicht leicht gemacht. Und wenn ich sage wir, dann meine ich die Landeshauptleute, die ganz nahe auch an der Bevölkerung sind und spüren, dass es in der Bevölkerung natürlich schon sehr starke Absetzbewegungen gibt beim Mittragen der verschiedenen Verordnungen. Von daher sind wir in die Gespräche gegangen, doch in der Erwartung, in der Hoffnung, dass es schrittweise unter bestimmten Regeln, aber trotzdem schrittweise Öffnungen geben kann, insbesondere für den Bildungsbereich, aber auch für Teile des Handels. Und wir haben dann in stundenlangen Diskussionen mit dem Kanzler, mit Mitgliedern der Bundesregierung, vor allem aber, was mir besonders wichtig war, mit Expertinnen und Experten, dann entschieden, dass wir die Verlängerung des Lockdowns mittragen und sogar einer Verschärfung zustimmen. Warum? Meine Frage an die Expertinnen und Experten war: Wie erklärt man sich den Umstand, dass die Mutationen des Virus sehr viel mehr Infektionen mit sich bringen, trotzdem wir zum Beispiel in Wien aber keine steigenden Zahlen haben, sondern sogar zum Teil sinkende Zahlen, was die Infizierten betrifft? Wir liegen auch an der positiven Spitze im Bundesländervergleich. Und die Expertinnen und Experten haben geantwortet, dass das der Beginn eigentlich dieser Entwicklung erst sein kann, dass der Erfolg des Lockdowns kompensiert wird mit der starken Verbreitung der Mutation, vor allem also damals noch der britischen Mutation.
Ist klar, das war jetzt die Entscheidungsgrundlage für vor 2 Wochen. Aber es hat sich jetzt im Endeffekt nicht wirklich extrem was verbessert. Das hat sich auch nicht verschlechtert, muss man auch sagen. Also wie schaut es jetzt aus? Was erwartet uns morgen?
Ich versuche immer, wissensbasierte Politik zu betreiben. Also von daher erwarte ich mir morgen auch von den Expertinnen und Experten eine Prognose auf Basis der Zahlen, die wir jetzt geliefert haben, auch aus den Bundesländern, wie es weitergehen kann. Und Sie haben völlig recht, wir sehen das in Wien. Wir haben eine sogenannte Seitbewegung. Es gibt keine starke Reduzierung. Es gibt aber auch kein dynamisches Wachstum der Zahl der Infizierten. Von daher wäre ich dafür, wenn die Expertinnen und Experten nicht andere Expertise vorlegen, dass wir überlegen, vor allem im pädagogischen Bereich, aber auch bei Teilen des Handels, schrittweise Öffnungen vorzunehmen, immer unter klaren Rahmenbedingungen wie Tragen der FFP2-Maske, Beschränkungen bei den Quadratmeteranzahlen, im Schulbereich zum Beispiel, dass man wechselseitig die Gruppen austauscht, so quasi im Schichtdienst und Schichtprogramm, immer natürlich die Kinder schützend, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer, die ja vor Ort auch tätig sind.
Aber die SPÖ ist ja nicht ganz einheitlich in dieser Frage. Der Wirtschaftsstadtrat hat angeregt, die Gastronomie zum Mittag zu öffnen. Die Parteichefin sagt, man soll den Handel und die Gastronomie zulassen. Der ÖGB-Chef Katzian sagt, in Wirklichkeit, man soll in Wirklichkeit den Handel aufsperren, weil die Leute werden langsam wugi. Sind Sie Team Wugi?
Nein, es gibt in der SPÖ unterschiedliche, partiell unterschiedliche Meinungen, gilt aber für alle anderen politischen Parteien ebenso.
Bis auf die FPÖ?
Auch dort sehe ich, aber auch was das Impfen betrifft, zum Beispiel unterschiedliche Meinungen zwischen Hofer und Kickl und auch innerhalb der FPÖ. Also es gibt natürlich, sind wir im Blindflug unterwegs in vielen Bereichen. Von daher ist wichtig, dass wir die Expertise heranziehen aus Österreich, aber auch im internationalen Zusammenhang, um zu sehen, was können wir politisch verantworten. Denn es ist keine leichte Entscheidung. Aber wir sehen natürlich auch sehr starke Kollateralschäden. Also wenn man die Hilferufe aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie hört und wahrnimmt, wie viele Jugendliche Jugendliche, junge Menschen jetzt stark in eine Krise schlittern aufgrund der jetzigen Situation, dass es sehr viel Alterseinsamkeit gibt, Betroffenheit auch im wirtschaftlichen Bereich, am Arbeitsmarkt, dann wird man abschätzen müssen, wo gibt es partiell die Möglichkeit, Lockerungen vorzunehmen.
Aber jetzt ist morgen um 11 Uhr die Opposition im Kanzleramt. Da wird die Frau Randy Wagner vielleicht sagen, man soll den Handel noch zusperren. Dann kommt um 13 Uhr kommen die Bundesländer, da wenn sie vielleicht die Position betreten, man soll eher aufsperren. Also ich würde jetzt nicht, also kein Crowdfunding veranstalten wollen, um den Herrn Kurz irgendwie Psychotherapie zu ermöglichen, aber verwirrt wird er ein bisschen schon sein vielleicht.
Gut, ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung ja Expertise eingeholt hat. Es gibt ja Expertengremien, die im Auftrag der Bundesregierung tätig sind. Und es wäre natürlich vernünftig, wenn wir die Experten hören und die Abschätzung. Denn wir sind ja nicht das einzige Land, das betroffen ist. Das ist eine Krise, die es weltweit gibt. Es gibt mittlerweile Länder, die sehr viel Erfahrung gemacht haben, auch in der Bekämpfung der Mutation.
Aber entscheiden Sie erst morgen Ihren Standpunkt? Also morgen, wenn Sie um 13 Uhr drinnen sind?
Richtig. Okay. Und das habe ich auch vor 2 Wochen gemacht. Ich bin ja in die Gespräche vor 2 Wochen mit einer anderen Einstellung hineingegangen. Es haben mich dann die Expertinnen und Experten überzeugt, dass zu dem Zeitpunkt vor 2 Wochen keine andere Handlungsmöglichkeit gegeben ist. Von daher versuche ich, Politik zu machen auf Basis von Expertenmeinungen, die wissensbasiert ist und nicht aus dem Bauch heraus. Und ich glaube, das wäre auch morgen vernünftig, dass wir ein Bild vermittelt bekommen von den Expertinnen und Experten, auf Basis dessen wir dann politische Entscheidungen treffen.
Aber Sie vertrauen den Experten, weil der ÖGB-Chef Katzian, den Sie erwähnt haben, der hat ja schon einmal gemeint, die Experten die Wissenschaftler, die leben ein bisschen am Mond und verstehen nicht, was den Leuten unter den Nägeln brennt. Also es gibt eine Corona-Müdigkeit, sonst ließe es sich nicht erklären, dass es einen eigentlich scharfen Lockdown gibt und so viel auf der Straße los ist.
Also aus der Sicht der Virologen, der Epidemiologen, wäre es natürlich vernünftig, alles geschlossen zu halten. Und unsere Bundesparteivorsitzende Dr. Randy Wagner ist eine Expertin. Ist die einzige Parteivorsitzende in ganz Europa, die kompetent, fachlich kompetent sich hier einbringen kann. Aber natürlich sieht man auch neben den virologischen Herausforderungen und medizinischen Herausforderungen auch die Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort, den Arbeitsmarkt, das Bildungssystem, auch psychosoziale Auswirkungen auf die Bevölkerung. Und die Kunst ist jetzt, eine Lösung zu finden. Und es wird keine absolute Lösung in die Richtung geben können und auch nicht in die andere Richtung. Ich bin auch gegen völliges Öffnen aller Bereiche, sondern es muss ein Mittelmaß geführt werden, dass die Menschen geschützt werden, was ihre Gesundheit betrifft, gleichzeitig aber auch Wirtschaft und Arbeitsmarkt weiter funktionieren kann.
Rational ist ja vieles in diesen Bereichen nicht. Also wenn man sich Umfragen jetzt derzeit anschaut, dann sagt die Bevölkerung zu 3/4 zum Beispiel, der Handel soll geöffnet werden, aber 2/3 meinen, Skifahren soll jetzt endlich wieder verboten werden. Also ich glaube, also eine Entscheidung, also eine virologische Grundlage haben diese Umfragen ja nicht.
Also beim Skifahren bin ich ein bisschen anderer Meinung. Bei mir geht es in Wien nicht besser, weil man den Menschen in Tirol, Salzburg, Vorarlberg die Skifahren verbietet. Nur was ich im Zusammenhang immer auch gefordert habe, dass die Verantwortlichen vor Ort darauf achten, dass die Menschen dann wirklich nur Skifahren und nicht so, wie das jetzt bekannt geworden ist, nachher feiern, genau das, was sonst untersagt ist. Und ich freue mich sehr, dass da jetzt hart durchgegriffen wird, weil das ärgert natürlich den Rest der Bevölkerung sehr. Aber dass man in der frischen Luft unterwegs ist, möglichst nicht in Gruppen, und niemanden ansteckt, das ist ja prinzipiell was Gutes. Darum waren wir in Wien auch so empört, wie vor Ostern die Bundesgärten von der Regierung geschlossen worden sind, weil man damit der Bevölkerung in einer Großstadt wie Wien jede Möglichkeit genommen hat, auch im Freien unterwegs zu sein. Also von daher muss man immer genau unterscheiden, wo gibt es ein Ansteckungsrisiko und die entsprechenden Maßnahmen treffen.
Aber die Tiroler sagen dann wieder, ob zutreffend oder nicht, bei uns wird genau hingeschaut. Bei den Wiener Eislaufveranstaltungen werden die Abstände weniger eingehalten, auch wenn man sich die Bilder anschaut. Ist das nicht ein bisschen ein Ausspielen dann auch Ost gegen West?
Ja, an dem beteilige ich mich nicht, sage ich ganz offen. Und wie gesagt, ich habe nichts davon in Wien, dass man die Menschen in Tirol, Salzburg, Vorarlberg drangsaliert und ihnen vielleicht Freizeitmöglichkeiten nimmt. Aber wir achten beispielsweise beim Eistraum vor dem Rathaus sehr genau auf Abstand. Wir achten sehr darauf, dass der Abstand auch auf der Eisfläche gehalten wird. Wir haben ein eigenes System entwickelt, das zu piepsen beginnt und optische Signale aussendet, wenn der Abstand geringer wird als 2 Meter. Also von daher haben wir sehr viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen.
Aber Sie vorher gesagt haben, Sie lassen morgen die Expertinnen und Experten auf Sie wirken. Warum fragen Sie nicht selbst Experten vorher, um sich die Meinung zu bilden und dann mit einer gewissen gefestigten Meinung in diese Sitzung reinzugehen?
Ja, es gibt ja auch viele Expertinnen und Experten, die wir heranziehen, auch in Wien. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Bundesregierung noch mehr Informationen hat als wir in einem einzelnen Bundesland, weil die Bundesregierung natürlich noch viel mehr Möglichkeiten hat, auch die internationale Situation zu beobachten und von daher auch Konsequenzen für Österreich abzuleiten.
Sie haben gesagt, Sie wollen andere Bundesländer nicht drangsalieren. Wien ist aber teilweise von anderen Bundesländern, aber auch von der Bundesregierung schon immer wieder ein bisschen drangsaliert worden. Dabei sind die Zahlen in Wien vor allem jetzt sehr gut. Warum ist das eigentlich so? Also das kann, also ist das alleine jetzt, dass man mehr testet oder die Wiener so brav sind? Oder gibt es insofern einen Unterschied von Stadt und Land, dass man am Land weniger stark kontrollieren kann? Wie erklären Sie sich das?
Also die Bundesländer haben untereinander ein sehr gutes Einvernehmen, vor allem die Menschen auch in den insgesamt 9 Bundesländern, und da ist Wien auch ein Teil davon. Wo sie recht haben, ist, dass Teile der Bundesregierung insbesondere in der Zeit vor der Wien-Wahl ein ganz massives Wien-Bashing betrieben haben und nichts unversucht gelassen haben, Wien in ein schlechtes Licht zu rücken. Das hat natürlich auch Auswirkungen, negative Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort gehabt, wenn jeden Tag ein anderes Mitglied der Bundesregierung ausrückt, um die Bundeshauptstadt schlecht zu reden. Aber es war damals ist ungerechtfertigt und es ist, wie man sieht, jetzt ungerechtfertigt. Wir haben erfreulicherweise seit vielen Wochen die besten Zahlen im Bundesländervergleich. Wir liegen im internationalen Vergleich, wenn man sich Millionenstädte anschaut, sehr, sehr gut. Wir liegen beim sogenannten Contact Tracing ganz an der Spitze. Wir haben eine Erfolgsquote von 73%. Das ist mehr als in jedem anderen Bundesland. Also wir haben da sehr viel gemacht und schon sehr frühzeitig eine Teststruktur aufgebaut, um alle, die infiziert sind, möglichst schnell aus dem Kreislauf herauszuziehen. Und wir haben schon am 27. Jänner, jetzt ziemlich genau vor einem Jahr, einen medizinischen Krisenstab eingerichtet, um diese Situation zu begleiten. Wir waren europaweit einer der ersten Städte, die sich überhaupt mit dem Thema auseinandergesetzt haben, medizinisch, sozialpsychologisch, aber auch was den Arbeitsmarkt betrifft.
Aber es gibt nicht nur die Wiener, die recht gut liegen, sondern auch ein paar andere Bezirke, die da jetzt bei der 7-Tage-Inzidenz also teilweise schon deutlich unter 50 sind. Andere Bezirke in Österreich liegen extrem hoch. Da hat man vor einigen Monaten diese Corona-Ampel erfunden, die ist dann in Wahrheit zweimal reell geschalten worden, also nach den Vorgaben, die man sich gegeben hat, und dann hat man das Ganze wieder vergessen. War das eine gescheite Idee, das überhaupt einzuführen? Und wenn, warum macht man es dann jetzt nicht, zum Beispiel bei den Öffnungsschritten, dass man da die bessere Zahlen hat, bevorzugt?
Ja, Sie haben recht. Ich glaube, es war anders konzipiert, als es umgesetzt worden ist. Aber spätestens, wie der Bundeskanzler gemeint hat, das eine sind die Ampelschaltungen und das andere sind die politischen Entscheidungen, war klar, dass das auseinanderläuft und dass das an Bedeutung verliert. Also aufgrund der Zahlen müssten wir eigentlich in Wien schon seit einigen Wochen herausgeschalten werden. Man hat sich jetzt in der Kommission dazu entschieden, dass man das bundesweit regelt. Soll uns auch recht sein. Ich kann mich noch gut erinnern, wie man vor der Wien-Wahl versucht hat, Wien als erstes und einziges Bundesland rot zu schalten, wie man sich auch politisch motiviert sehr bemüht hat, Wien in ein schlechtes Licht zu rücken. Gott sei Dank ist es anders. Ich bin als Bürgermeister vor allem der Wiener Bevölkerung verantwortlich und ich kann sagen, wir haben alles dran gesetzt, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.
Wenn Sie morgen ergebnisoffen in die Frage reingehen, Handel aufsperren, ja oder nein, machen Sie das auch bei der Schule oder sagen Sie hier und jetzt, die Schule muss aufsperren?
Also die Schule ist meines Erachtens der Bereich, wo man am meisten hinsehen muss, aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist es überhaupt die Grundvoraussetzung, dass man über andere Öffnungsschritte nachdenken kann, denn das Kindeswohl ist immer im Vordergrund. Aber man muss auch sehen, dass Eltern, die berufstätig sind, auch die Möglichkeit haben müssen, darauf zu vertrauen, dass ihre Kinder nicht nur betreut werden, sondern auch einen Schulerfolg erzielen können. Also von daher ist es ganz wichtig, auf die Schule hinzuschauen. Persönlich glaube ich, dass man dort auch Öffnungsschritte setzen kann. Es sind viele Vorkehrungen jetzt getroffen worden und wir unterstützen da in Wien auch die Vorschläge vom Bundesminister Fassmann, dass man durch vermehrtes Testen der Schülerinnen und Schüler, auch der Lehrerinnen und Lehrer, durch eine schichtweise Staffelung der Klassen hier versucht, möglichst ein Infektionsrisiko zu minimieren.
Ich frage das deshalb, weil ja Ihre Bildungsdirektion auch die Eltern, die Direktoren der Schulen vor den Semesterferien vorgewarnt hat, dass vermutlich die Oberstufe danach auch im Distance Learning bleibt. Finden Sie das als gangbaren Weg, dass die Unterstufe bzw. alle unter 15 Daumen mal Pi in die Schule mit unterschiedlichen Tagen gehen kann und die Oberstufe noch daheim bleibt?
Also wichtig ist sicher mal, dass man den ganz Kleinen die Möglichkeit bietet, wieder in die Schule zu gehen. Wie gesagt, die Meldungen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie zeigen ganz deutlich, dass es mittlerweile große Probleme, vor allem auch bei kleineren Kindern gibt, denen der Kontakt, die Begegnung mit anderen Kindern besonders fehlt. Außerdem ist auch in der gesamten Bildungsbiografie sind die ersten Schritte mit dem Schreiben und Lesen lernen ganz besonders wichtig. Prinzipiell erwarte ich mir eigentlich von den Expertinnen und Experten, nachdem jetzt die Krise ein Jahr lang dauert, dass man ungefähr beschreiben kann, wo das Ansteckungsrisiko am größten ist. Denn das würde auch die Grundlage bieten für politische Entscheidungen, inwieweit man beispielsweise die Oberstufe hiermit berücksichtigen kann. Denn auch dort, insbesondere wenn es um einen positiven Schulabschluss geht, wird es ja notwendig sein, dass man die Jugendlichen betreut, dass die dann eben nicht ein Schuljahr verlieren.
Es hat ja die Corona-Krise nicht nur psychische Auswirkungen, sondern auch handfeste wirtschaftliche Folgen. Die Stadt Wien hat da ja etliche Hilfsmaßnahmen zu den Bundesmaßnahmen noch dazu getroffen. Aber einer der größten Bereiche zum Beispiel ist ja der Tourismus. Braucht es da nicht irgendwie konkrete andere Maßnahmen noch, wo man das rettet? Wenn da 70% eingebrochen sind bei der Stadthotellerie, kann man ja davon ausgehen, dass das nicht für alle ein Überleben ermöglichen wird. Oder ganz konkret gefragt, werden Sie so einen Gastro-Gutschein auch auf die Hotellerie umsetzen? Werden da die Wiener vielleicht irgendwelche Bundesländerfreunde einladen können, um das wieder anzukurbeln?
Ja, Sie haben völlig recht. Uns trifft die Krise in Wien ganz besonders hart. Nicht so wie andere Bereiche des Tourismus, die zu 60-70% eingebrochen sind. Bei uns ist der Konferenztourismus eine Säule der Gesamtwirtschaft, die haben 100% eingebrochen, weil es natürlich keine Großveranstaltungen jetzt in dieser Zeit geben kann. Also von daher ist es ganz wichtig, Impulse zu setzen. Das kann man im Kleinen machen, wie Sie das richtig jetzt angesprochen haben. Meine Frau hat 3 Schwestern, die mehrheitlich in anderen Bundesländern wohnen und hat sie alle zu einem Schwesterntag nach Wien eingeladen und die haben ein verlängertes Wochenende in einem Wiener Hotel verbracht. Das wird nur das Problem nicht lösen. Das kann maximal einen gewissen Symbolcharakter haben. Darum haben wir jetzt im 4. Corona-Paket, das wir im Wiener Gemeinderat beschlossen haben und weiter beschließen werden, im Tourismus vor einen besonderen Schwerpunkt zu setzen. Das beginnt damit, dass der Wien-Tourismus jetzt schon flächendeckend, vor allem in den Märkten, die jetzt zusammengebrochen sind, in der USA, in Asien, Werbung betreibt, um die Lust nach Wien und die Sehnsucht nach Wien jetzt schon zu steigern. Nicht erst, wenn man wieder fliegen und reisen kann, weil dann ist es zu spät, sondern jetzt.
Ein bisschen Folter ist das, muss man dazu sagen, jetzt Lust auf Wienreisen zu machen.
Ja, aber Sehnsucht ist ja eine Triebkraft, wie wir wissen, im menschlichen Leben. Und von da ist es wichtig, jetzt schon einzusteigen und nicht zu warten, bis man wieder international reisen kann. Und wir haben jetzt auch ein Stützungspaket für den Tourismus, dass wir Konferenzen mit über 1000 Besucherinnen und Besuchern, die sich dann in Wien treffen, finanziell unterstützen. Ab 1000 Besucherinnen und Besucher, weil wir auch glauben, es wird in Zukunft verstärkt sogenannte Hybridveranstaltungen geben. Also es wird wahrscheinlich nicht gleich beginnen mit großen Konferenzen mit 20.000 Mitwirkenden, sondern es wird ein Teil videomäßig zugeschaltet werden, ein Teil wird sich aber auch treffen, weil der persönliche Kontakt wichtig ist. Und von dort fördern wir jetzt mit diesem 4. Corona-Paket diese Möglichkeit, auch eine Konferenz in einer Hybridform in Wien durchzuführen.
Was so was Symbolisches wie den Gastro-Gutschein, das wollen Sie nicht wiederholen?
Ja, das war nichts Symbolisches. Das war meiner Meinung nach einer der stärksten und schnellsten wirtschaftlichen Hilfen, die es überhaupt gegeben hat. Es sind 740.000 Gutscheine eingelöst worden. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir innerhalb von 3 Tagen die Gutscheine einlösen, damit bei den Gastronomen das Geld ankommt. Und wir haben viele Cafetiers, aber auch Wirten erzählt, die Hälfte, bei manchen sogar 2/3 des Gesamtumsatzes waren in irgendeiner Verbindung mit Gastro-Gutschein, weil die meisten Menschen natürlich dann mehr ausgegeben haben, Freunde eingeladen haben.
Also wird es das noch einmal geben, ja oder nein?
Ist natürlich immer auch eine Frage der budgetären Möglichkeiten, aber ich denke, wenn es notwendig ist und wenn die gastronomischen Einrichtungen wieder öffnen können, weil nur dann hat es ja einen Sinn, dann werden wir das ernsthaft anlegen. Wie gesagt, wir haben das auch bei anderen Branchen gemacht. Ich möchte nur daran erinnern, der von der Bundesregierung so gescholtene Taxigutschein, den ich eingesetzt habe, hat ja bewirkt, dass Menschen über 65 Taxis ausschicken können, damit die einkaufen und die ältere Generation, die damals ja die Wohnungen nicht verlassen sollte, zu versorgen. Außerdem haben wir die Taxibranche in der Phase ganz stark geschützt. Also von daher kann man das sehr gut vorstellen.
Es kommt einiges auf die Wiener zu, vom Taxigutschein, Gastrogutschein.
Ja, wenn es hilft. Also ja, ich finde ja, es werden Milliarden auf Bundesebene ausgegeben. Und ich höre immer noch von vielen, die in den unterschiedlichen Branchen tätig sind, dass das zu wenig ankommt. Ich glaube, wir sollten überlegen, schnell Geld in den Wirtschaftskreislauf zu bringen und Arbeitsplätze zu stützen. Das gilt im Übrigen auch auf den Stolz auf Wien-Fonds, wo wir einen Fonds eingerichtet haben, wo wir auch Private eingeladen haben, sich daran zu beteiligen und wo wir Unternehmen, die gesund sind, aber durch Corona-bedingte Situationen ins Trudeln kommen, dass wir eine Beteiligung anbieten, die zwar prozentuell limitiert ist, damit die Unternehmer nicht fürchten müssen, dass wir sie übernehmen, auch zeitlich begrenzt ist, aber wo wir sehr schnell Kapital in die Unternehmen bringen wollen, durch eine Beteiligung.
Also es wäre das Thema ja allein schon wert, eine ganze Pressestunde. Wir wollen aber auch noch ein paar andere
Themen. Kommen wir gern wieder.
Ja, gerne. Wir wollen aber auch noch ein paar andere Themen ansprechen. Eines der wichtigsten, das die Menschen bewegt momentan, ist das Impfen. Es ist der große Ausweg, als großer Ausweg gepriesen worden. Jetzt gibt es halt in manchen Bereichen haben zumindest die Bürger den Eindruck, ein ziemliches Chaos. Warum ist Österreich eigentlich dermaßen schlecht darauf vorbereitet? Warum funktioniert das nicht? Oder warum hat man das nicht anders gelöst? Fragen sich viele Menschen.
Es gibt zu wenig Impfdosen. Also wir sind in Wien gut vorbereitet. Alle Impfdosen, die wir bekommen, verimpfen wir sofort. Wir haben jetzt 50.000 Menschen mit dem ersten Stich geimpft. Und von daher haben wir auch die gesamte Struktur ausgerichtet, dass wir sofort auch vermehrt impfen können. Wir sind angewiesen in Wien und auch in den anderen Bundesländern, was uns die Bundesregierung zuteilt, die sich am EU-weiten Programm beteiligt hat. Und von daher hoffen wir sehr, dass jetzt mit der Bewilligung von AstraZeneca es möglich ist, mehr Impfdosen zu bekommen.
Ja, aber jetzt bekommen die Bundesländer halt nach der Bevölkerung die Impfdosen zugeteilt. Und dann gibt es aber eklatante Unterschiede. Manche Bundesländer impfen schneller, manche sehr langsam. Da gibt es 80-Jährige, die können sich noch nicht einmal anmelden. In anderen Bundesländern sind sie schon geimpft. Ist der Föderalismus an diesem System gescheitert? Wäre das nicht besser gewesen, das zentral zu organisieren?
Nein, also ich würde behaupten, der Föderalismus hat sich behauptet in der Krise. Und vieles hätte nicht funktioniert, wenn nicht die Bundesländer, aber auch die Städte und Gemeinden, das muss ich extra betonen, nicht nur weil ich Präsident des Österreichischen Städtebundes bin, sondern weil ich weiß, dass sich viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister das sehr engagiert haben in der Krise und Testungen und vieles andere organisieren. Also von daher ist der Föderalismus eine Stütze in dieser Krise gewesen. Und der Unterschied ergibt sich natürlich auch dadurch, dass die Bundesländer unterschiedliche Strukturen haben, größere Städte, ländliche Strukturen, und da ist auch unterschiedlich darauf zu reagieren. Wir in Wien haben eine Plattform eingerichtet. Da haben sich 450.000 Menschen schon gemeldet, um geimpft zu werden. Das ist auch sehr niedrigschwellig, und ich bin überzeugt, dass das umso mehr Menschen sich impfen lassen, immer mehr auch von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.
Aber wir haben in Wien zwischen 40.000 und 60.000 Menschen, die geimpft sind. So genau weiß man das nicht. Mathematik in Österreich ist ja in Österreich eine Schätzwirtschaft, Wissenschaft offensichtlich. In Großbritannien werden pro Tag 212.000 Menschen geimpft. Also in Großbritannien schaffen sie, was wir in 5 Wochen schaffen, in einem halben Vormittag. Müsste Ihnen in Wirklichkeit nicht das Geimpfte aufgehen angesichts solcher Zahlen?
Ja, nur das ändert ja nichts. Ja. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir schauen, ob es möglich ist, auf europäischer Ebene mehr Impfstoff mit Verträgen mit den Firmen zu bekommen. Es zeigt sich eines ganz stark, dass es wichtig ist, dass wir die wissenschaftliche und Forschungskompetenz in Europa stärken und auch Standorte verstärkt auch am Standort Europa entwickeln, innerhalb der Europäischen Union, um uns auch unabhängig zu machen, auch von internationalen Lieferketten.
Dazu kommen wir vielleicht noch einmal eine kurze Nachfrage. Wenn man sich überall anschaut, wo die Impfungen viel stärker stattfinden, sind das alles zentral organisierte Länder. Also insofern muss man da nicht auch ein gewisses Maß an Selbstkritik üben, dass man sagt, diese Verteilung im föderalen System, die funktioniert halt nicht immer perfekt.
Das hat aber mit der föderalen Struktur nichts zu tun, sondern damit, dass wir in Österreich zu wenig Impfdosen haben. Ich würde behaupten, in allen Bundesländern könnte man mehr impfen. Also von Wien weiß ich es ganz genau. Wir könnten mit einem Schlag Hunderttausende Menschen impfen. Und das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Wir haben ja so einen Probedurchlauf schon gemacht. Ab 1. Oktober haben wir kostenfrei die Influenza-Impfung durchgeführt, niedrigschwellig. Es haben sich 420.000 Wienerinnen und Wiener in kurzer Zeit impfen lassen. Und wir haben die Impfquote in diesen wenigen Wochen von früher 8% auf 25% gesteigert. Also das heißt, da ist viel möglich, wenn man informiert, niedrigschwellige Angebote macht. Also es liegt nicht daran, dass wir in den Bundesländern nicht die Möglichkeit hätten, sondern es gibt einfach zu wenig Impfdosen.
Aber wie geht es Ihnen mit der WU in diesem Zusammenhang? Ich meine, die WU ist gerade bei 6 verschiedenen Herstellern bestellt. Leider bei den erfolgsversprechendsten, bei Moderna und Pfizer-BioNTech, am spätesten und dann eigentlich nur in homöopathischen Dosen. Das heißt, wir stehen vor der Situation, dass die Brexit-Briten jetzt in Wirklichkeit wesentlich besser dastehen als die Rest-EU, als die Kontinental-EU. Ist das nicht in Wirklichkeit ein Komplettversagen auch auf dieser Ebene?
Also prinzipiell macht schon Sinn, dass die Europäische Union gemeinsam am internationalen Markt tätig war. Weil ich will mir ja gar nicht vorstellen, wenn wir als relativ kleines Land in direkter Auseinandersetzung mit großen Ländern wie Indien, Brasilien, USA tätig geworden wären, was das bedeutet hätte. Also die EU ist sicher ein größerer internationaler Player, der bessere Möglichkeiten hat, Impfstoff zu bekommen. Ich kenne die Verträge nicht, aber ich habe stark die Vermutung, dass man bei diesen Vertragsverhandlungen stark auf den Preis geachtet hat und weniger auf die Verfügbarkeit. Und man sieht ja, dass die Länder, die jetzt schon viel mehr durchgeimpft haben, die USA, Großbritannien, Israel, ja bereit waren, sehr viel höhere Preise zu bezahlen und offensichtlich auch schon früher sich entschieden haben, mit bestimmten Firmen zu verhandeln. Also von daher war das wahrscheinlich, ohne dass ich die Verträge kenne, eine Bevorzugung günstigerer Preise gegenüber Verfügbarkeit der Impfdosen.
Schon, aber es kostet uns die Krise in der Woche 1,7 Milliarden Euro. Haben in Wirklichkeit, ich glaube, 1,3 Milliarden Impfdosen bestellt, leider halt bei Firmen, die ihn momentan nicht liefern können oder nicht zugelassen sind. Das heißt, die EU war in Wirklichkeit blind. Länder, die in Wirklichkeit vielleicht auch bessere Geheimdienste haben, haben früher gewusst, in Wirklichkeit, in welche Richtung diese Impfgeschichte sich entwickeln wird. Also das ist schon in Wirklichkeit auch sehr demoralisierend, was den Zustand der EU betrifft.
Vieles war aber auch nicht vorauszusehen. Also die Frage zum Beispiel bei AstraZeneca, ob das jetzt verimpfbar ist, auch bei Menschen, die älter als 65 ist, ob man das machen kann, soll, nicht.
Sind Sie da dafür?
Da vertraue ich ganz den Expertinnen und Experten. Das Nationale Impfgremium tagt ja heute, wird darüber befinden und ich werde es nachvollziehen, was dieses Nationale Impfgremium empfiehlt. Denn nichts wäre schlimmer als eine Verunsicherung in der Bevölkerung. Prinzipiell glaube ich, dass das völlig sicher ist, auch für die Menschen über 65. Aber nichts wäre schlimmer, als wenn die Menschen jetzt das Gefühl hätten, sie hätten jetzt einen Impfstoff, der für sie persönlich nicht adäquat ist. Also diesen Eindruck muss man auf jeden Fall vermeiden.
Es ist ja natürlich auch einfach, dass man sagt, ja, die EU ist schuld. Es gibt ja auch einige Länder in Europa, die schneller beim Impfen sind und die auch auf die EU-Lieferungen angewiesen sind. Aber ist es nicht prinzipiell auch so, dass die Pharmafirmen da ein gewisses Spiel mit der EU betreiben, dass man da vielleicht auch hofft, dass man dann die Preise treiben kann oder dass man halt dem liefert, der mehr zahlt? Also es gibt ja da schon mittlerweile von allen möglichen Seiten Ideen, dass man da auch marktregulierend eingreift. Das ist eine heikle Geschichte. Wären Sie für sowas?
Ja, ich glaube, das muss man sich nur sehr genau anschauen und da die Auswirkungen, die damit verbunden sind. Denn wir haben ja nichts davon, dass wir marktregulierend in Europa eingreifen und dann werden die Standorte verlagert in außereuropäische Länder. Also da muss man immer sehr vorsichtig sein. Aber prinzipiell bin ich sehr dafür, dass man die Lieferketten überprüft. Das gilt aber nicht nur für Corona, sondern auch für andere medizinische Geräte oder Medikamente, vieles andere mehr. Das habe ich bei einem Betriebsbesuch einer Pharmalogistikfirma vor der Corona-Krise knapp vorher einmal gesagt, dass es eigentlich kein guter Zustand ist, dass die allermeisten Produktionsstätten in China und in Indien ist. Wann einmal was passiert und ein paar Monate später ist leider mit Corona was passiert. Also man muss schon schauen, dass man bei den sensibelsten Bereichen auch innerhalb der Europäischen Union verstärkt auch Betriebsstätten fördert, die auch innerhalb der EU tätig sind.
Aber ist das nicht insofern vielleicht ein bisschen blauäugig, weil die Pharmaindustrie ist ein derart international richtig, organisiert, dass man da ja mit ein paar Standorten in Europa vielleicht wenig eingreifen kann.
Naja, es gibt ja jetzt auch zum Beispiel das Angebot großer internationaler, europäischer, internationaler Pharmakonzerne, sich daran zu beteiligen an der Herstellung des Impfstoffes und in das Abfüllen zum Beispiel. Denn die Firmen, die jetzt am Markt sind mit dem Impfstoff, begründen ja den geringeren Ausstoß damit, dass sie das Problem haben mit dem Abfüllen und mit dem Vertrieb und so weiter. Und so von daher macht es vielleicht Sinn, dass die Angebote auch verifiziert werden von anderen Pharmakonzernen, die hier behilflich sind und ihren Standort auch in der Europäischen Union haben.
Irgendwann wird ja eine relevante Anzahl von Österreichern geimpft sein, beziehungsweise die Krankheit durchlebt haben. Sind Sie dafür, dass die dann gewisse Vorteile genießen können, also Reisefreiheit etwa im Sommer?
Also ich glaube, das wird sowieso kommen. Also die Flugfirmen haben zum Teil ja das schon angekündigt, dass sie nur mehr Menschen transportieren, die entweder geimpft sind oder einen gültigen Nachweis über eine aktuelle Testung haben, weil natürlich das Risiko zum Beispiel beim Fliegen oder in geschlossenen Räumen sehr hoch sein wird, auch in Zukunft. Also von daher wird sich das wahrscheinlich in manchen Bereichen ohnehin durchsetzen, ohne dass es irgendeine staatliche Verordnung benötigt.
Haben Sie eigentlich eine Prognose? Also Sie wissen ja, wie die Stadt Wien die Impfpläne ändern hat müssen. Wie schaut das jetzt dann aus? Ist der Sommer ein relativ normaler Sommer in greifbarer Nähe oder ist das wieder in die Ferne gerückt?
Also ich will mich jetzt nicht an der Aussage vom Mediziner Drosten, der ja in Deutschland die Stimme ist in der Krise, anhängen, der gemeint hat, ja, der Sommer wird wieder ein normales Leben ermöglichen. 2022. Also daran will ich jetzt nicht glauben. Also ich hoffe, dass es früher sein wird.
Sie sind kein notorischer Pessimist.
Nein, ich bin prinzipiell ein optimistischer Mensch und ich bin überzeugt, wann es möglich sein wird, dass wir mehr Impfdosen bekommen, dass wir vor allem jene Personengruppen schneller durchimpfen, die es besonders notwendig haben, weil der Verlauf dann besonders gravierend ist. Das ist die ältere Generation und da war es mir von Beginn an bei dieser Krise wichtig, dass wir auf die älteren Menschen ganz besonders achten.
Es war ja beim Impfen so, dass am Anfang hat man den Eindruck gehabt, es gibt mehr Skeptiker als Menschen, die sich impfen lassen Richtig, wollen. Ja. Das hat sich relativ schnell gedreht. Und es haben sich dann auch viele gefunden, die sich vorgedrängt haben. Da gab es eine heftige Diskussion über Bürgermeister am Land, die sich impfen haben lassen. Mittlerweile fast aller Parteien. Der Salzburger Landeshauptmann Haslauer hat dafür Verständnis gezeigt. Haben Sie das auch?
Ja, zum einen haben Sie völlig recht. Das Bild schaut jetzt anders aus als noch vor einigen Wochen, wo die Skepsis viel höher war. Und mir fällt in dem Zusammenhang immer die Tante Iole Schein von Friedrich Thorberg, die am Sterbebett gefragt worden ist von ihrer Familie, jetzt kannst du uns doch das Rezept von den Krautfleckerln sagen. Und sie hat noch einmal aufgeblickt und hat gesagt, ja, es war immer zu wenig. Das heißt, die jungen Leute sagen heute, das ist Verknappungsmarketing. Aber prinzipiell ist es so, dass das natürlich im Menschen liegt, wenn man das Gefühl hat, es wird ein wichtiges Gut und Gesundheit ist ganz wichtig, wird knapper, dass man sich dann natürlich auch stärker darum annimmt. Ich möchte vielleicht so sagen, am Beginn war es ja so, der Impfdiskussion...
Da ist aber jetzt keine größere Strategie dahinter, dass
nein,
der Impfstoff knapper ist.
Glaube ich nicht, okay. Aber die Reaktion der Menschen ist eine ähnliche. Und ich kann mich gut erinnern, am Beginn dieser Impfdiskussion hat es ja viele Menschen in der Bevölkerung, die gesagt haben, bevor ich mich impfen lasse, sollen Sie doch mal die Politikerinnen und Politiker impfen lassen. Ich bin doch nicht das Versuchskaninchen und die Politiker schauen fußfrei zu. Und ein anderer Teil in der Bevölkerung hat gesagt, naja, das ist wieder typisch, die Politiker haben Privilegien. Und von daher hat sich das aber jetzt geändert, in die zweite Richtung verstärkt. Und als Politiker muss man halt da besonders sensibel sein, wenn es darum geht, dass man sich frühzeitig impfen lässt. Aber ich verurteile da keinen meiner Bürgermeisterkollegen, die das gemacht haben, sehr oft ja auch Träger der verschiedensten Pflegeeinrichtungen sind. Man darf nicht vergessen, viele dieser Einrichtungen sind ja in unmittelbarer Kompetenz der Gemeinden und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den Ortschaften spielen da auch eine große Rolle in der Betreuung der Pflegeeinrichtungen. Und da geht es nicht nur darum, dass die dort Hände schütteln oder zum Geburtstag gratulieren, sondern die haben dort oft sehr starke organisatorische Verantwortung für die Pflegeeinrichtungen.
Also um es zusammenzufassen, partielles Verständnis ja. Aber nicht in jedem Fall.
Ja, ich würde es niemandem empfehlen, aus heutiger Sicht. Aber ich würde da auch keinen...
Und Sie sind auch nicht selber zufällig bei einem Pensionistenheim vorbeikommen, wo eine Dosis übrig
bleibt? Okay. Nein, würde ich auch mit Händen und Füßen verwehren.
Okay. Also Sie warten, bis Sie dran sind?
Ja.
Okay. Schließen wir den Block Corona ab und kommen wir zu einem anderen Thema, das in den letzten Tagen Österreich sehr bewegt hat. In Wien ist ein 12-jähriges Mädchen also abgeschoben worden, wo sich dann die Mitschüler auf die Straße gesetzt haben, wo es heftige Proteste gegeben hat. Ihr Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr war da bei der Abschiebung dabei und hat protestiert. Warum waren eigentlich Sie nicht dabei?
Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt einen anderen unaufschiebbaren Termin gehabt, aber es war abgestimmt mit mir die Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, Karp Hasler, anwesend, gemeinsam mit dem Vizebürgermeister. Und wir haben drei Parteien im Wiener Gemeinderat auch eine Resolution beschlossen, SPÖ, NEOS und auch die Grünen, dass wir hier für ein humanitäres Bleiberecht eintreten, weil dieser Fall zeigt, dass man natürlich auf Basis der Gesetze entscheiden muss, aber dass es auch so etwas geben muss wie Solidarität, Barmherzigkeit, Menschlichkeit. Und das ist in diesem Fall zweifellos zu kurz gekommen. Und ich bin sehr für Abschieben. Ich bin für Abschieben der Gefrasten, die bei uns strafrechtlich belangt werden, die oft jahrelang sich bei uns aufhalten und wo es eigentlich Abschiebetitel geben würde. Die sollte man abschieben. Aber nicht integrationswillige Jugendliche, die hier bei uns ausgebildet werden, die zeigen, dass sie hier ihre Heimat gefunden haben, beziehungsweise überhaupt noch kein anderes Land kennengelernt haben, außer Österreich und Wien. Und von daher muss man da sicher andere Regelungen treffen. Jeder, der die Bilder gesehen hat, war zutiefst betroffen. Und von daher hat es ja Äußerungen gegeben vom Bundespräsidenten über die Bischofskonferenz bis hin zu vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in allen Bundesländern. Also das ist sicher ein unhaltbarer Zustand.
Es gab von 1997 bis 2014 eine Härtefallkommission. Da saßen kirchennahe Organisationen, NGOs, vor allem aber auch Gemeinden drin, und konnten gerade in solchen Fällen noch eingreifen. Das wurde mit der Erschaffung des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl abgeschafft. Sind Sie dafür, dass das wiederkommt? Oder wären Sie dafür, dass das wiederkommt?
Ja, also ich bin dafür, dass man verstärkt auf jene hört, die auch unmittelbaren Kontakt mit den betroffenen Menschen haben. Das sind im Regelfall die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, das sind Menschen, die im Schulbereich beispielsweise mit Jugendlichen zu tun haben. Die sollten auf jeden Fall eingebunden werden. In welcher Art und Weise, das kann man sich sicher organisatorisch überlegen. Das Argument, dass das die Gerichte ohnehin prüfen, scheint ein nicht ausreichendes zu sein. Also hier vor allem auf das Kindeswohl zu achten und das ist ja aufgrund der Europäischen Menschenrechtskonvention und auch unserer eigenen Verfassungsbestimmung das Allernotwendigste, wäre auch in diesem Fall sicher das Wichtigste gewesen.
Aber es ist eine Diskussion, die sich irgendwie im Kreis dreht. Ne? Die Rechtsprechung sagt, wir urteilen aufgrund der Gesetze. Die Polizei sagt, wir haben die Aufforderung, die abzuschieben. Wir können auch nicht anders. Die Politik beklagt sich dann im Nachhinein, dass das passiert. Also gibt es irgendeine Möglichkeit, diesen Kreislauf zu durchbrechen, Ihrer Ansicht
nach? Naja, der Innenminister hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, eine Prüfung der derzeitigen Situation vorzunehmen. Denn die Gerichtsurteile haben ihm die Möglichkeit des Abschiebens ermöglicht, aber ihn nicht gezwungen dazu. Und dass man gerade im Winter bei Schneefall, wo normalerweise die Logierungen gestoppt werden, in der Corona-Krise, knapp bevor die ihr Schuljahr abschließen kann, das betroffene Mädchen, eine solche Abschiebung vornimmt, das versteht ja wirklich niemand.
Unternehmen Sie im konkreten Fall irgendwas, um das Mädchen zurückzuholen?
Naja, wir haben da als Bundesland keine Möglichkeit. Es gibt jetzt das Angebot, dass man Distance Learning macht, wobei das auch nicht leicht sein wird, weil ja das betroffene Mädchen in Georgien ja auch eine Schulpflicht hat. Aber das Angebot der Schule in der Stubenpastei ist ja, dass man sagt, man möchte den Kontakt mit dem Mädchen halten. Und wenn man gesehen hat, wie sich diese jungen Menschen eingesetzt haben für ihre Kollegin, also der Schulsprecher, der so vernünftig argumentiert hat, auch im ORF, also da sieht man, da gibt es schon eine hohe Bereitschaft, auch das Mädchen zu unterstützen.
Wie vernünftig ist es überhaupt, dass man so gut integrierte Menschen, die hier geboren wurden, die, wenn man das auch in die Waagschale werfen will, auch christliche Wurzeln haben, das ist ja manchen auch wichtig, dass man so jemanden dann abschiebt, ist dann nicht grundsätzlich am System was falsch? Es gibt ja andere Länder, die zum Beispiel das Geburtsrecht haben, also wenn jemand hier geboren ist, kann er sich dafür entscheiden, dass er die österreichische, also dass er die Staatsbürgerschaft des jeweiligen Landes bekommt. Wären Sie für sowas zum Beispiel?
Nein, es hat wenn ich mich richtig erinnere, bis 2018 ja die Bestimmung gegeben, dass Menschen, die hier geboren sind oder hier den Großteil ihres Lebens verbracht haben, nicht abgeschoben werden sollen. Das ist dann 2018 im Nationalrat herausgenommen worden mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ, die ja damals gemeinsam eine Bundesregierung gebildet haben, gegen die Stimmen von SPÖ, NEOS und Liste Pilz war das damals noch. Die Grünen waren damals nicht im Parlament. Also von daher hat sie diese Möglichkeit schon einmal auch gegeben, ja.
Aber für die SPÖ ist es ja auch nicht so, dass man da völlig unbeteiligt war. Also diese Gesetze, auf die sich die Regierung jetzt da beruft, die sind ja noch in SPÖ-geführten Regierungen getroffen worden.
Ja, aber die Herausnahme dieses Passus, den ich jetzt gerade zitiert habe, der ist der nicht, gegen die Stimmen der SPÖ herausgenommen worden. Ja.
Aber die prinzipiellen Gesetzesgrundlagen, die sind schon länger da. Nicht? Und da hat die SPÖ durchaus mitgemacht früher.
Ja. Prinzipiell muss man Zuwanderung ja reglementieren. Also ich bin ja nicht für eine völlige Öffnung, das wäre jetzt ein völliges Missverständnis. Und unsere Haltung in der SPÖ ist ja Integration vor Zuwanderung. Aber dass solche Fälle zeigen, dass man hier mit einer Sensibilität vorgehen muss und neben dem Gesetzestext auch mit humanitären Überlegungen, ist ja ziemlich offenkundig. Also wenn es eine so breite Welle der Empörung in der Bevölkerung gibt, glaube ich, kann man nicht sagen, man orientiert sich nur am Buchstaben des Gesetzes. Und natürlich beschleicht einem schon der Verdacht, dass das auch eine gewisse Symbolpolitik ist und man zeigen möchte, man ist noch härter als die FPÖ. Also das ist ja kein Zufall, dass das gerade in der Situation passiert. Weil wie gesagt, sonst ist es eigentlich unüblich, dass man im Winter Delogierungen vornimmt und dass man eine Außerlandesbringung gerade bei Schneefall macht, bevor die ihre Schule abschließen kann. Also das muss man erklären, warum das gerade jetzt notwendig ist.
Weil Sie die Integration angesprochen haben. Berlin plant eine Migrantenquote im öffentlichen Dienst von 35%. Ist so etwas auch für Wien vorstellbar?
Nein, eine Quote ist nicht vorstellbar. Dass es Sinn macht, Menschen mit Migrationshintergrund verstärkt einzubeziehen, ist gut und richtig. Wir tun das auch in der Stadt Wien. Wir haben viele Bereiche, wo Menschen mit Migrationshintergrund in einem überproportional starken Bereich sogar vertreten sind, wenn ich nur an den gesamten Gesundheits- und Pflegebereich denke. Also von daher macht sicher Sinn, dass man Menschen motiviert, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, die ihre Staatsbürgerschaft haben, auch im öffentlichen Dienst tätig sind. Das wird auch durchaus wohlwollend gesehen, aber eine Quote würde ich nicht machen.
Die SPÖ hat ja auch diesbezüglich eine gewisse Bandbreite, was Asylwesen und Abschiebungen betrifft. Der Doskozil im Burgenland zum Beispiel ist eher für eine härtere Linie, die SJ auf der anderen Seite für eine eher weichere Linie. Ist da irgendwie ein zwischen diesen Polen eine Mitte ausnehmbar?
Ja, in der Mitte befinde ich mich. Ich sage, harte Regelung gegenüber Kriminellen, straffällig gewordenen Tätern und humane Lösungen für integrationswillige junge Menschen, die in unserem Land bereit sind, tätig zu sein und auch dazu beitragen werden, dass die Zukunft unseres Landes positiv sein wird.
Aber gerade bei diesen humanen Lösungen, da hat man doch manchmal den Eindruck, man ist in einer Zeitschleife. Da tut sich jahrelang in Wahrheit überhaupt nichts. Ne? So etwas Ähnliches wie jetzt mit der 12-jährigen Tina, das haben wir vor mehr als 10 Jahren in einer Diskussion mit Arigona Zogar gehabt. Das war ein kosovarisches Mädchen, die wurde abgeschoben, lebt aber, wie man hört, mittlerweile wieder in Österreich. Also warum dieses ganze Tamtam, warum kann man sich da nicht zu einer einheitlich fundierten Meinung durchringen?
Ja, das hängt damit zusammen, weil das politisch so aufgeladen ist, das Thema, parteipolitisch aufgeladen ist. Das ist auch in anderen Ländern so, nicht in allen, aber in vielen anderen europäischen Ländern so. Da erwarten sich halt politische Parteien eine höhere Zustimmung bei Wahlen. Es bringt nur nichts weiter, denn man muss ja auch prinzipiell sagen, wie schaut die Bevölkerungsstruktur der Zukunft aus? Es ist kein Zufall, dass die Europäische Kommission jetzt ein Grünbuch macht zur demografischen Entwicklung in Europa. Und man einfach sieht, dass das Durchschnittsalter in der gesamten Europäischen Union stark im Zunehmen begriffen ist. Und wenn man das jetzt herunterbricht auf Österreich, ist Wien, das früher das älteste Bundesland war, jetzt das jüngste seit längerer Zeit. Aber das ist nicht, weil das Durchschnittsalter in Wien gesenkt worden ist, sondern weil das Durchschnittsalter der anderen Bundesländer stärker gestiegen ist. Das ist jetzt noch kein Problem, aber in Zukunft, wenn sich das fortschreibt, wird man sich überlegen müssen, wie das Verhältnis von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Pensionisten sein wird zum Beispiel. Und von daher macht es immer Sinn, wenn man auch darauf achtet, dass diese Bevölkerungspyramide, diese demografische Entwicklung eine positive ist, auch im Verhältnis der Generationen zueinander.
Also Sie glauben nicht, dass man da irgendwann einmal eine sinnvolle Lösung findet, weil es parteipolitisch so aufgeladen ist, aber man müsste sie haben, weil es demografisch gar keinen anderen Weg daran vorbeiführt. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, und Integration wird auch immer eine Herausforderung sein. Es wird ja nie den Punkt geben, wo man sagt, okay, da ist jetzt Integration erledigt. Es wird immer neue Herausforderungen geben, zum Beispiel auch im Schul- und Bildungsbereich, am Arbeitsmarkt, im Wohnumfeld. Ja, das ist richtig. Diesen Herausforderungen muss man sich stellen, muss man begegnen. Aber Sinn macht es natürlich, dass man sagt, wo wollen wir hin, was ist notwendig, was brauchen wir auch, um die Gesellschaft, die Wirtschaft, die wir gewohnt sind, vorzuschreiben und das entsprechend auch rational bewältigt, diese Herausforderung.
Sie haben am 25. September noch den Herrn Hacker zum Bundesländergipfel ins Kanzleramt geschickt. Nun sind Sie selbst neben dem Bundeskanzler gestanden bei der Pressekonferenz. Gibt es in der Politik so etwas wie Liebe auf den zweiten Blick?
Also ich liebe meine Frau und damit ist schon beendet. Also von daher treffe ich meine Entscheidungen in der Politik immer sehr rational. Und ich war von Beginn an auch bei dieser Corona-Krise immer sehr dafür, dass alle Gebietskörperschaften gut zusammenarbeiten, auch über die Parteigrenzen hinweg, dass man die Sozialpartner mit einbezieht. Und wir waren da natürlich sehr enttäuscht, wie wir monatelang vor der Wien-Wahl aus der Bundesregierung gegenteilige Emotionen vermittelt bekommen haben. Und von daher bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass das Miteinander besser ist als das Gegeneinander. Aber das muss halt immer von beiden Seiten geschehen.
Aber Sie sind ja auch zurückhaltender gegenüber der Bundesregierung als Ihr Vorgänger. Ich erinnere mich, dass der Herr Häupl den Herrn Kurz einmal als ideologischen Flachwurzler bezeichnet hat. Ist das auch deshalb, weil Sie sich nicht verbauen wollen, doch wieder in eine Bundesregierung zurückkehren zu können?
Ja, also diese Frage stellt sich jetzt nicht. Also ich bin jetzt dafür, dass wir die Herausforderungen, die derzeit am Tisch liegen, meistern. Das ist die Gesundheitskrise und das werden noch Herausforderungen in der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt Ende nie sein. Und von daher wird auch der Bundeskanzler jetzt erkennen müssen, dass es vernünftig ist, hier Sozialpartner, andere Parteien einzubeziehen und nicht mit einem virologischen Quartett uns täglich neue Verordnungen zu
machen. Aber die Frage könnte sich ja bald stellen, weil in Wirklichkeit in grünen Kreisen sagt man an die Parteispitze bereits, sie soll die Koalitionsfrage stellen. Das heißt, über kurz oder lang ist ja vielleicht die Situation da, dass die SPÖ auch entscheiden muss, wie sie will.
Ja, richtig. Wenn diese Regierung scheitert, dann wird es Neuwahlen geben, dann werden die Karten neu gemischt werden, neu vergeben werden und dann wird man sehen, welche Konstellationen möglich sein werden. Aber ein fliegender Wechsel ist für mich nicht vorstellbar.
Also das schließen Sie aus? Also dass man jetzt sagt, dass, weil es wirtschaftlich und Corona-bedingt alles so schwierig ist, würde die SPÖ als Juniorpartner in eine Regierung gehen ohne Wahlen, das machen Sie nicht.
Das schließe ich aus.
Ist es denkbar, dass die SPÖ als Juniorpartner in die Regierung geht nach einer Wahl?
Na, schauen wir, wie die Kräfteverhältnisse nach einer Nationalratswahl sind.
Es gibt ja einige in der SPÖ, die ja auch meinen, Opposition, das liegt der Partei nicht. Also wäre da nicht dadurch die logische Konsequenz, dass man sagt, man müsste alles daran setzen, dass man wieder in eine Regierung kommt?
Ja, nach einer Nationalratswahl. Und Sie haben recht, die SPÖ war und ist eine staatstragende Partei. Wir waren auch immer bereit, in schwierigen Zeiten unpopuläre Maßnahmen zu tragen. Das hat uns oft als Partei geschadet. Aber da sehe ich immer das Staatsganze im Vordergrund. Und da würde ich nichts ausschließen. Aber da ist einmal notwendig, dass die Bevölkerung dann entscheidet. Man muss nur sagen, es wäre dann die dritte Regierung, die Sebastian Kurz vorzeitig beendet. Da beschleicht mich dann der Verdacht, dass es vielleicht nicht nur an den jeweiligen Koalitionspartnern liegt.
Sie haben ja unlängst gemeint, dass Ihre Parteichefin jetzt als Expertin, als Infektiologin nicht unbedingt in dieser Zeit die beste Oppositionsführerin ist, weil sie keine kantige Politik machen kann. Sehen Sie das noch immer so?
Nein, das habe ich nicht ganz so formuliert, sondern die Frage des Interviewpartners war, warum Frau Dr. Rende-Wagner nicht stärker in den Medien vorkommt. Und ich sage, das ist nur kurzfristig so. Mittelfristig bin ich überzeugt, dass ihr Weg, sehr rational in die Politik einzusteigen, vor allem jetzt, wo sie als Expertin wirklich sehr viel Sachkompetenz einbringen kann, dass sie das in der Bevölkerung positiv auswirken wird. Und es ist jetzt seit 5 Wochen so, dass sie bei jeder Woche in den Umfragen zumindest 1-2% zulegt. Also das heißt, die SPÖ ist auf einer starken Kurve nach oben. Sie ist auf einer starken Kurve, auch was die Persönlichkeitswerte betrifft. Ich glaube, die Bevölkerung schätzt in dieser Krise Politikerinnen und Politiker die Sachpolitik betreiben und nicht immer so schielen nach Meinungsumfragen und was ist ausschließlich für die eigene Partei von Vorteil. Ja, und Sie haben recht, sie macht keine Krawallopposition, aber ich sage, das ist gut und richtig so und wird sich mittelfristig lohnen.
Das heißt, irgendwann ist Ihr Wissen nicht mehr im Weg, wie Sie es etwas flapsig formuliert haben.
Nein, es ist nur dann im Weg, wenn man sagt, die mediale Präsenz ist das einzig Ausschlaggebende. Also man kann natürlich mit einer anderen Oppositionspolitik eher Schlagzeilen füllen, aber wir wollen eine Politik für die Menschen machen und nicht für die Schlagzeilen der Medien da sind.
Aber es gibt immer wieder welche, die Kritik an ihr üben, hauptsächlich zum Beispiel der burgenländische Landeshauptmann Doskozil. Ärgert Sie das mittlerweile?
Nein, ich glaube, wir sind alle in einem guten Einvernehmen. Es wird in einer großen Bewegung immer unterschiedliche Meinungen geben. Es ist keine Besonderheit der SPÖ. Also wenn Sie das Meinungsspektrum in den anderen Parteien verfolgen, werden Sie sehen, das ist mindestens in demselben Ausmaß gegeben. Man muss sich dann immer nur auf gemeinsame Positionen einigen und das ist in der SPÖ der Fall.
Glauben Sie, dass die SPÖ eine realistische Chance hat, nach der nächsten Wahl Nummer 1 zu sein?
Ja, natürlich. Die SPÖ war schon oft Nummer 1 und hat durchaus auch die Möglichkeiten wieder. Und wenn man sich in den aktuellen Meinungsumfragen die Entwicklung anschaut, schließe ich das nicht aus.
Aber der Abstand war noch nie so groß, der aufzuholen wäre. Das heißt, Sie glauben tatsächlich, dass der Herr Kurz wieder unter 30% fallen würde und die SPÖ über 30% klettern könnte?
Ich würde mich da jetzt nicht auf Prozentsätze festlegen, aber dass es prinzipiell in der Reihung der Parteien Veränderungen geben kann, halte ich für sehr realistisch.
Wann rechnen Sie denn grundsätzlich mit einer Wahl?
Naja, so wenn man das Stimmungsbild in der Bundesregierung verfolgt, da würde ich nicht ausschließen, dass es wieder mal dann vorzeitige Wahlen auf Bundesebene gibt.
Mit Ihnen als Spitzenkandidat?
Ja, sicher nicht. Ich habe meinen Weg immer in der Kommunalpolitik gesehen.
Ja, aber jetzt kann man, also es war schon klar, dass Sie jetzt sagen, also ich bin Bürgermeister, ich will Bürgermeister bleiben. Aber ist das eine Zukunftsperspektive, dass man sagt, man will immer nur da stehen bleiben, wo man ist? Also schließen Sie es vollkommen aus, dass Sie nicht irgendwann einmal auch bundespolitisch tätig sind?
Ja, das schließe ich völlig aus. Ich war in meinem gesamten politischen Werdegang immer ganz stark im kommunalpolitischen Bereich tätig. Ich war Bezirksrat, ich war kurz Bundesrat, also vom Landtag geschickt in die zweite Kammer der Bundesgesetzgebung. Ich war Gemeinderat, Landtagsabgeordneter, Vizebürgermeister, stellvertretender Landeshauptmann und Bürgermeister und Landeshauptmann. Also ich sehe meine Rolle, solange die Wiener Bevölkerung das möchte, in meiner Heimatstadt Wien.
Sie haben bisher nie so dezidiert gesagt, dass Sie finden, dass Pamela Rendi-Wagner die gute nächste Spitzenkandidatin der SPÖ ist. Warum nicht und wäre sie das?
Naja, wenn man davon ausgehen würde, dass die nächsten Nationalratswahlen in 4 Jahren sind, ist, glaube ich, schwer zu sagen, wer welche Partei dann vertreten wird in 4 Jahren. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ist sie natürlich die Spitzenkandidatin. Keine
Aber Sie Frage. Wissen ja, dass der letzte Floridsdorfer, der Bürgermeister geworden ist, nachher Bundespräsident geworden ist, der Franz Jonas. Also insofern ist es
ja... Es war sogar zweimal der Fall, vorher der Karl Seitz auch.
Ja, aber der letzte quasi war
der letzte war Franz Jonas,
Jahren, glaube ich. Das heißt, wären Sie auch dazu bereit, das notariell, wie einer Ihrer Vorgänger, notariell zu hinterlegen, dass Sie keine Funktion in der Bundespolitik anstreben?
Ja, das ist nicht notwendig, weil mein Wort gilt, aber ich unterschreibe, was Sie wollen.
Okay.
Zu dem Punkt.
Das nehmen wir als schönes Schlusswort. Sie unterschreiben, was Sie wollen.
Aber nur zu dem Punkt. Okay. Ich habe einen Blick gesehen, habe mir gedacht, sicher, sicher.
Schon vorbereitet, Schriftstücke, verschiedene.
Herr Bürgermeister, wir sind leider schon am Schluss unseres Gesprächs. Vielen Dank für die interessante Stunde, die vielen Themen, die wir doch abhandeln konnten. Herr Nusser, auch Ihnen danke. Danke fürs spannende Fragen stellen.